Hallo und herzlich willkommen zum Wunderwerk Predigt Podcast. Schön, dass du da bist. Wenn du mehr Informationen zu uns als Gemeinde haben möchtest, kannst du uns gerne unter wunderwerk.wien oder sogar noch lieber persönlich in der Expedithalle Wien besuchen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Unser Vater im Himmel, dürft's laut mitbeten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Danke. Es ist wirklich sein Königreich, das wir kommen sehen möchten. Seine Herrschaft, wo Menschen unter dem Einfluss, unter der Führung von Jesus stehen und auch bereit sind, ihm nachzufolgen. Da wird sein Reich auch sichtbar, ganz real, im Hier und Jetzt. Das Reich Gottes ist nicht nur etwas Zukünftiges, wo wir auf eine Vollendung hinschauen und dann mal keinen Schmerz mehr haben werden, keinem Leid mehr begegnen, keine Feindschaft mehr erleben und auch keine... Das Reich Gottes ist nicht nur eine zukünftige Realität, eine zukünftige Erwartung. Es ist etwas, was gekommen ist durch Jesus. Es ist etwas, was durch den Heiligen Geist in deinem Leben eingezogen ist, wenn du jemand bist, der ihm nachfolgt. Und es ist etwas, das eine praktische Auswirkung hat auf unser Leben. In Form von dem, wie wir miteinander umgehen, auch welche Werte wir leben. Es wirkt sich real aus. Es ist ein geistliches Reich, dessen du Träger sein darfst, aber es ist ganz praktisch, es ist ganz konkret und damit verbunden auch herausfordernd. So wie die Werte des Himmels herausfordernd sind, weil sie konträr sind zu den Maßstäben dieser Welt. Nicht zu allen Maßstäben, aber zu vielen Maßstäben. Man könnte auch sagen, es ist wie upside down. Manches, so wie wir oder wie Jesus gedacht hat und geprägt hat und auch es uns mitgibt, um zu prägen, seine Werte, manche sind so konträr wie die Werte in dieser Welt. Und ich habe mir erlaubt, da eine Aufstellung zu machen von ein paar so Vienna Culture Werten im Kontrast zu dem, wie Gottes Reich es eigentlich sieht. Und da seht ihr bei der Vienna Culture Freiheit, durch viel Geld sich alles kaufen zu können, ist doch schön, oder? Und der Traum, bedient zu werden. Das ist wahre Freiheit, aber Freiheit im Reich Gottes bedeutet, dass wir dienen, statt bedient zu werden. Jesus selbst kam, um zu dienen, nicht um zu herrschen. Es ist nur einer von vier Werten. Der nächste Wert unserer Vienna Culture wäre reich, indem wir sparen oder nehmen, uns bereichern. Aber das Reich Gottes sagt, wir werden reich oder wir sind reich, indem wir geben, großzügig geben. Da liegt übrigens auch eine große Freude drauf zu geben. Dann Schwachheit gilt es zu vermeiden. Denn sobald du Schwäche zeigst, hat jemand anderer einen Anknüpfpunkt, um dich vielleicht zu besiegen oder zu überwinden. Aber im Reich Gottes, da ist Schwachheit wahre Stärke, weil wir wissen, wer unsere Stärke ist. Nämlich Jesus. Aber es ist so upside down, wie die Welt denkt und eben auch lebt. Wahres Leben in der Vienna Culture ist, wenn du frei bist und deine Träume, sprich dich selbst verwirklichen kannst. Und die Bibel ruft uns aber dazu auf, unser Leben niederzulegen, aufzugeben und dadurch zum Leben zu kommen mit Jesus. Und dann gibt es da noch einen Maßstab, liebe deine Feinde. Wow, Um den geht's heute und der ist gar nicht so leicht zu verdauen auf den ersten Blick. Deswegen Fragezeichen, Rufzeichen, weil er uns extrem herausfordert. Und zeitgleich wissen wir oder können vielleicht auch spüren, da steckt eine große Freiheit darin, Feinde oder feindseliges Handeln, das mir widerfahren ist, zu überwinden, mich in Vergebung zu üben und so in Freiheit zu leben. Dein und mein Umgang mit Menschen, die uns feindselig gegenüberstehen, Konkurrenten können das auch sein, wir fühlen uns vielleicht im Wettbewerb, schwierige Menschen, so wie du mit ihnen umgehst, hat Einfluss auf dein Leben als ein Kind Gottes. Und so möchte ich mit euch hineinschauen in Matthäus 5, 43 bis 48. Und ihr könnt selber nachlesen, diesen Text. Es heißt bei euch, ab Vers 43, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist. Das ist ein herausfordernder Text. Und dieser befindet sich mitten in der Bergpredigt. Einer der bedeutendsten Reden von Jesus, die uns über die Werte des Himmels Bescheid geben. Und hier ist Jesus umgeben von seinen nichtjüdischen und jüdischen Zuhörern. Und er tritt auf wie Mose, wie einst Mose, der auf dem Berg ging, um das Gesetz zu empfangen. So geht Jesus hier auf den Berg und ist dabei, das Gesetz in vollem Ausmaß auszuführen, was es beinhaltet, und es auch zu erfüllen. Und es geht ihm nicht darum, einfach nur neue Regeln oder so aufzustellen, sondern man könnte die Bergpredigt auch als die Verfassung vom Königreich Gottes betrachten. Wer so lebt, wie die Bergpredigt es beschreibt, der lebt unter der Herrschaft Gottes oder der lebt so, wie wenn Gott wirklich regieren würde. Und gleichzeitig ist diese Bergpredigt aber auch ein Spiegel, die fordert uns ziemlich heraus und sie zeigt uns, hey, ich bin eigentlich nicht imstande, das zu leben. Unmöglich! Feinde lieben? Come on, wie soll das gehen? Und damit, indem sie so einen Spiegel darstellt, zeigt sie uns, wir brauchen Jesus. Wir können uns nicht aus eigener Kraft erretten. Wir brauchen ihn als unseren Stellvertreter. Aber als drittes wirkt die Bergpredigt auch prophetisch. Sie gibt uns wie so einen Blick in die Zukunft, wo mal wirklich auch dieser Maßstab in ganzer Fülle gelebt werden wird. Wenn du so willst, ein Vorgeschmack des Himmels, den wir aber schon jetzt hier auf Erden kultivieren sollen. Darum geht es Jesus mit seinen Worten. Und wir steigen ein in die ersten Verse. Und da sagt er, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Und er sagt mehr oder weniger, hey, ihr habt euch so wie einen eigenen Standard auferlegt. Ja? Und ich zeige euch jetzt aber, wie das wirklich zu verstehen ist. Ihr habt versucht, euch das so zurechtzubiegen, damit ihr es leben könnt. Aber ich zeige euch, hey, das schafft ihr nicht in eigener Kraft. Ich habe ein höheres Maß für euch. Ich möchte, dass Söhne und Töchter des Allerhöchsten auf eine andere Art und Weise leben. Und es ist einfach, die besten Freunde wertzuschätzen. Aber es ist eine Herausforderung, die zu lieben, denen zu vergeben, die uns Unrecht tun oder Unrecht getan haben. Und für die damaligen Zuhörer waren Feinde keine abstrakte Idee. Das waren die römischen Besatzer, das waren religiöse oder gesellschaftliche Gegner, vielleicht war es auch der Jünger zur Rechten und zur Linken, der mal herausfordernd und feindselig und schwierig und Konkurrenz war. Aber sie wurden von Jesus hier mitten ins Herz getroffen. Und dieser Aufruf von Jesus zur Liebe der Feinde ist somit nicht nur einfach ein frommes Ideal, sondern echt eine radikale Herausforderung, die hier Jesus seinen Jüngern und damit auch uns aufgetragen hat. Und das ist gar nicht so leicht zu verdauen in auch unserer heutigen Zeit, wo wir zunehmende Polarisierung erleben und auch die Art, wie Debatten geführt werden zu bestimmten Themen, sehr schnell zum Eskalieren kommen. Wir haben Krieg vor der Haustür und erleben auch generell global gesehen eine Zunahme an Spannungen und an auch schwierigen Situationen, die nur mit viel Fingerspitzengefühl eigentlich gelöst werden könnten. Und die, es wirkt so, wie wenn sich Fronten sehr schnell auch verhärten würden. Und da könnte man auch diesen Aufruf von Jesus, seine Feinde zu lieben, wie fast schon einen schlechten Scherz verstehen, oder? Und dann gehen wir gerne her und schauen aus der Vogelperspektive auf die Brennpunkte dieser Welt und sagen, ja, Putin lieben, come on. Oder Terroristen lieben, die Menschen als Geiseln halten. Und ganz ehrlich, das sind keine einfachen Fragen. Auch überhaupt die Frage, hat Feindesliebe Grenzen, ist eine berechtigte Frage. Und selbst Bonhoeffer, der im System der Nationalsozialisten als evangelischer Pfarrer tätig war, er musste mit diesen Fragen ringen, denn er kannte die Bergprediger, er hat sogar ein Buch darüber geschrieben und entschied sich dann aber, dass Gerechtigkeit und Nächstenliebe es notwendig machen können, zum Schutz der Schwachen und Unschuldigen auch im Notfall Gewalt anzuwenden und zeitgleich aber der Feindesliebe verpflichtet zu bleiben. Also sprich, nicht aus Hass oder aus Rache heraus zu agieren, sondern aus dem Bedürfnis heraus, Menschen zu schützen. Und das hat ihn, Bonhoeffer, dazu bewegt, dann auch am Ende sich nicht nur dem Widerstand anzuschließen, sondern sich sogar am Attentat gegenüber Hitler zu beteiligen. Und er sah das als eine ethisch verantwortbare Handlung, um das größte Übel zu stoppen. Also wir sehen, so einfach ist dieses Thema nicht, mit Liebe deine Feinde. Und zeitgleich blieb er dieser Feindesliebe verpflichtet, dass er nicht aus Hass heraus agiert, sondern aus dieser Notwendigkeit, ein größeres Übel zu stoppen. Hinzu kommt aber auch in unsere heutige Zeit, die so von postmodernen, dekonstruktiven Denken geprägt ist, wo Wahrheit sehr relativ auch geworden ist, dass wir uns immer schwerer tun, auch wenn wir im Konflikt sind mit jemandem, Person und Sache zu trennen. Wir sind sehr schnell dabei, Identitätsaussagen zu machen oder auch sie zu bekommen als Christen. Und da wird dann herumgeschleudert mit, du linker Ideologe oder du bist sehr schnell im Faschisteneck. Sobald du etwas zum Thema Migration sagst, egal wie, bist du sehr schnell mit einer Identitätsaussage konfrontiert. Oder für uns als Christen auch, du bist homophob. Nur weil du die Werte Gottes aufrechterhalten möchtest. Und es ist sehr schwer geworden und ich möchte uns dazu einladen, aber diesen Weg zu gehen, Person und Sache zu trennen. Und zwar, hey, du, der du vor mir bist und offensichtlich eine komplett andere Meinung hast als ich, du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Du bist geliebt. Du bist wunderbar gemacht. Und ich erkenne das an, dass auch du im Ebenbild Gottes geschaffen bist. Und dann aber in der Sache unterscheiden wir uns ziemlich, ziemlich konträr, um überhaupt in Dialog zu kommen, weil wer, wenn nicht wir als Christen, die Brücken bauen, wo Brücken abgerissen worden sind und auch den Mut haben dürfen, weil wir überzeugt sind von dem, was wir glauben, ins Gespräch zu gehen mit Menschen, die vielleicht was komplett anderes glauben. Wir müssen keine Angst haben, davor in den Dialog zu gehen, sondern wir dürfen auch hier Menschen, die uns mit ihren Meinungen und Ideologien feindselig gegenüberstehen, wir dürfen ihnen begegnen und sie durch die Augen Gottes sehen. Und was wir darüber hinaus nicht vergessen dürfen, ist die unsichtbare Welt. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. So sehr wir es auch tun, wenn Kriege stattfinden, wenn wir in Konflikten stehen, so sehr müssen wir festhalten, dass da auch eine geistliche Dimension ist und dass nur Jesus imstande war, diese geistliche Dimension des Teufels und seiner Dämonen zu konfrontieren und zu entmachten. Und da ist keine Autorität möglich außerhalb auch deiner Gottesbeziehung, deiner Jesusbeziehung. Nur wenn du dich unter seinen Schirm stellst, so wie wir letzte Woche von Esther gehört habt, kannst du auch hier vorwärts gehen, auch in der, sag jetzt, geistlichen Kampfführung. Aber heute Morgen möchte ich eben nicht aus der Vogelperspektive schauen, sondern ich möchte mit euch Feindesliebe in unserem Alltag verankern. Wie kann ich den Kunden lieben, der mich gerade angeschrien hat? Wie kann ich meinen Chef lieben, der mich ungerecht behandelt oder ungerecht bezahlt? Wie kann ich meinen Kollegen lieben, der hinter meinem Rücken schlecht redet und lästert? Und eigentlich weiß es jeder. Wie kann ich den Lehrer oder Professor lieben, der mich in der Klasse bloßgestellt hat? Und das sind keine fiktiven Beispiele. Wir kennen diese Situationen. Wie kann ich meine Studienkollegen lieben, die mich aufgrund meines Glaubens mobben, die das lustig finden, dass ich am Sonntag in die Kirche gehe, dass ich bete und die Bibel lese, dass ich an solche Werte glaube wie kein Sex vor der Ehe und dass ich klar bin zu Themen wie Homosexualität und dann aber gemobbt werde. Wie begegne ich ihnen? Wie kann ich aber auch Migranten begegnen, die ich vielleicht als feindselig wahrnehme, weil sie einfach eine komplett andere Kultur mit sich bringen? Wie kann ich diese Liebe von Jesus leben? Und Feindschaft in unserem Alltag kann auch manchmal wie ein Konkurrenzkampf aussehen. Im Sport, in der Arbeit, in der Schule und natürlich auch in der Gemeinde. Und das ist der Ellbogen, den wir so gerne ausfahren. Den eigenen Vorteil, den wir uns verschaffen möchten, auch in der Gemeinde. Die eigene Sichtbarkeit, die dann doch so viel wichtiger ist als die Sichtbarkeit meines Nächsten. Auch das ist Feindseligkeit, weil ich mein Umfeld vielleicht als bedrohlich wahrnehme. Und zwar auch deshalb, weil ich vielleicht nicht verankert bin in der eigenen Identität, dass ich geliebt bin, angenommen bin und dass ich nichts beweisen müsste. Und doch stehe ich auch oder kann ich auch in Feindschaft stehen mit meinen Brüdern und Schwestern hier im Raum, in Konkurrenz. Und dann kommt noch hinzu, dass dein Persönlichkeitstypus, ich weiß nicht, ob du schon mal einen DISC-Test gemacht hast, kennt ihr das? Ja? Wenn du D oder G bist, dann nimmst du tendenziell dein Umfeld bedrohlicher wahr. Das ist vielleicht für den einen oder anderen gerade ein Befreiungsmoment. Jetzt verstehe ich, warum ich hinter jedem Busch einen Feind sehe, weil ich bin D, also direktiv, dominant. Ja. Und es ist ein Stück weit auch okay so und Gott hat dich nicht falsch gemacht als D oder als G, als sehr gewissenhaften Mensch. Ne? Aber allein aufgrund deiner Veranlagung nimmst du dein Umfeld ein bisschen bedrohlicher wahr. Und darfst aber lernen, dass Söhne und Töchter des Allerhöchsten das Böse überwinden, das ihnen widerfährt, indem sie Gutes tun. Mit dem Guten antworten. Nicht Böses mit Bösen, sondern Gutes auf Böses hin. Und der Weg dorthin ist ein Weg der Vergebung. Überwindet das Böse mit dem Guten, weil wir haben tatsächlich, und dieser Vers, der gleich kommt, der ist shocking, weil er zum Ausdruck bringt, dass Gott, er ist so ein guter Vater, dass er seinen Segen über Gerechte und Ungerechte ausbreitet. Wir würden sagen, das ist nicht fair, oder? Aber Gottes Herz und seine Liebe schlägt für jeden einzelnen Menschen. Und natürlich. So, 1, 2, 3. Schauen wir mal. Da muss ich schreien, gell? Kann ich auch. Mach ich auch gerne. Gut. Schon das dritte Mikro. Ich glaube, ein paar haben wir noch, ein paar Mikros. Hey, wir haben einen guten Vater im Himmel. Er liebt und segnet die Gerechten und Ungerechten. Und wie können wir anders handeln, als wie gemäß seinem Wesen, das wir vorfinden in seinem Wort? Aber wenn wir ganz ehrlich sind, der erste natürliche Impuls ist, come on, geh mir aus dem Weg. Ich umgib mich nur mit Menschen, die like-minded sind. Und deine Meinung, die kann ich sowieso nicht von dir als Person trennen, weil das ist halt postmoderne Herausforderung. Und deshalb bist du automatisch potenzieller Feind, wenn du nicht in allem mit mir übereinstimmst. Aber was wäre, einen gemeinsamen Nenner zu finden? Was wäre, sich in Vergebung zu üben und aufeinander zuzugehen? Und wir sehen, dass das auch für die Jünger ein Lernprozess war. Ein ziemlicher. Da gab es diese eine Situation, wo Sie unterwegs sind die Jünger in Lukas 9, 54 und sie erleben Ablehnung. Sie ziehen von Dorf zu Dorf und dann werden sie abgelehnt und dann ist gleich die logische Konsequenz, lieber Jesus. Das haben sich zumindest Jakobus und Johannes so zusammen gedacht. Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen zu lassen. Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet, so wie es damals bei Elia war? Nein! Ihr wisst nicht, wessen Geistes ihr seid, ist eigentlich die Antwort von Jesus. Also sprich, nein, ihr handelt nicht so, wie ich mir gegenwärtiges und zukünftiges Handeln wünsche, weil ich einen Weg gehen werde, den Weg zum Kreuz. Den Weg, wo das Böse überwunden wird und wo die Antwort auf Ablehnung eine andere sein wird. Nämlich die, die wir in Römer 5,10 lesen und die uns persönlich ansprechen soll. Als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tag des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt. Ob du es glaubst oder nicht, wir alle waren mal Feinde von Gott. Und das ist so ein Wort, Feinde, ich habe jetzt keine Pfeile auf Gott geschossen. Aber was heißt es, feindselig zu sein? Es fängt damit an, gleichgültig zu sein. Weil es gibt keinen Graubereich im Reich Gottes. Entweder du bist Teil von Jesus seinen Jüngern, und damit Teil seiner Herrschaft, oder du bist es nicht. Und wenn du es nicht bist und es vielleicht nur Gleichgültigkeit sein mag, stehst du in einer Art von Feindschaft zu Gott, weil dein Leben nicht übereinstimmt mit den Werten und Zielen, die Gott verfolgt. Und er möchte aber dich in Einklang bringen mit seinen Zielen. Und seine große Gnade lautet wie folgt: Er hat es schon getan für dich. Er hat nicht darauf gewartet, bis du dich zu ihm wendest und dann ist er ans Kreuz gegangen. Er hat vor 2000 Jahren im Voraus für dich gehandelt, für dich persönlich gehandelt, um dich frei zu machen. Wir können nur seinem Vorbild folgen. Und die Liebe gewinnt am Ende. Mein dritter Punkt: Tut das Besondere. Oh. Vers 47, wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes, auf Griechisch Perison. Ja? Das tun ja auch die, die von Gott nichts wissen. Das ist nicht was Besonderes, was Außerordentliches, etwas nicht Selbstverständliches, dass dieses Wort Perison bedeutet, etwas Sonderliches. Wir, Söhne und Töchter Gottes, wir sollen das Außerordentliche tun. Wir sollen uns nach dem Außerordentlichen ausstrecken. Was unterscheidet einen Jünger von einem Nichtjünger? Perison, das Sonderliche. Und ich weiß, es ist ein Spiegel, die Bergpredigt. Und die gute Nachricht ist, sie zeigt und deutet auf Jesus hin, in seinen Fußstapfen zu gehen und seine Gnade zu empfangen. Worin besteht das Außerordentliche? Es heißt, liebt eure Feinde, tut ihnen Gutes. Und es ist herausfordernd. Und es heißt nicht, wenn da jemand ist, der dich wie missbraucht oder ständig über deine Grenzen geht, dass du hingehst und sagst, hey, geh nochmal über meine Grenzen drüber. Oder hey, mach nochmal. Das ist nicht damit gemeint mit Feindesliebe. Du bist sehr wohl aufgerufen zu einem gesunden Umgang mit deinen Grenzen. Aber du bist auch dazu aufgerufen, Vergebung zu üben. Weil das Problem an der Unvergebenheit ist, dass du, der du eigentlich nichts dafür kannst, dass jemand dir gegenüber unfair war, vielleicht schon als Kind gegenüber feindselig war, dass du dadurch in eine Gefangenschaft kommst. Du bist wie gebunden an diesen Feind, an diesen Täter und der einzige Weg raus ist Vergebung. Der Weg aus diesem Gefängnis der Unvergebenheit heraus ist Vergebung. Das Unrecht vor Gott zu benennen und es loszulassen. Und in manchen Instanzen kann es trotzdem heißen, dass irdisches Recht oder irdische Rechtsprechung, so wie wir sie Gott sei Dank haben, weil wir in einem Rechtsstaat leben, tragend wird. Vergeben heißt nicht, dass jemand, der sich auch über rechtliche Grenzen hinaus betätigt hat, dass der nicht vor Gericht kommen muss. Und hier auf Erden oder in Österreich eine Konsequenz, eine Strafe erhält. Zu vergeben bedeutet, dass du seelisch, emotional und geistlich rauskommst aus deiner Verbindung mit dem Täter. Es sind zwei Dinge und oft glauben wir, ich kann nicht vergeben, weil dann würde ich es ja gutheißen, was er getan hat. Und dann würde ich ja damit sagen, dass sein Handeln auch keine Konsequenzen haben soll. Doch, unser Handeln hat Konsequenzen und es ist gut und wichtig so, dass unser Handeln auch gemäß einer Rechtsstaatlichkeit, in der wir leben, Konsequenzen hat. Aber es geht hier um eine geistliche und eine seelische Dimension. Und die lautet Vergebung. Wir haben es gebetet im Vater Unser, vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebung ist keine Option. Vergebung ist eine Einladung in deine Freiheit. Vergebung ist eine Einladung, in die Freiheit zu kommen, nämlich die Freiheit von Unvergebenheit. Und die Konsequenz von Unvergebenheit ist Bitterkeit und Hass und Gräben, die entstehen und ein Herz, das erkaltet und hart wird. Aber du hast heute Morgen die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Und ich lade schon mal Anni auf die Bühne ein, mich zu unterstützen, uns zu unterstützen im Gebet, weil ich empfinde so stark, dass dir Gott oder einigen, ob am Livestream oder hier im Saal, wie ein Wegschild vor die Füße stellt und sagt, entscheide zu vergeben, weil Vergebung braucht kein schönes Gefühl, so ein, ich fühle mich danach jetzt zu vergeben. Vergebung ist eine Entscheidung. Es wird wahrscheinlich, je schwerer du Feindschaft erlebt hast, auch immer wieder neue Entscheidungen brauchen zu vergeben. Es ist ein Prozess zeitgleich. Aber Vergebung ist nicht optional, weil du sonst in deinem Herzen verkümmerst. Und ich empfand so stark wirklich wie eine Weggabelung. Und weißt du, Gott hat ein Timing. Gott hat ein Timing. So sehr du heute hier bist oder am Livestream zuschaust und es deine Gewohnheit ist, am Sonntag da zu sein, jeden Sonntag hat Gott ein Timing. Jeden Sonntag hat er was vor. Etwas, was er nur an dem jeweiligen Sonntag gerade machen möchte. Und ich empfinde so stark, dass er etwas in deinem Leben tun möchte, was das Thema Vergebung betrifft. Aber auch was das Thema Hass betrifft. Wenn es da eine Person gibt in deinem Leben, wo, wenn du an sie denkst, hasserfüllte Gefühle aufsteigen, dann ist deine Unvergebenheit bereits fortgeschrittener. Sie ist fortgeschrittener. Und das bedeutet ein Alarmzeichen. Weil dein Herz kann sich verhärten. Es kann sich in einen Zustand hin verhärten, wo es noch immer möglich ist, die Hand Jesu zu greifen. Aber nichtsdestotrotz hat es Konsequenzen. Dein Handeln hat Konsequenzen. Und es ist so doppelt unfair, weil du bist ja da als der, der eigentlich das Opfer ist. Weil jemand anderer dein Feind war. Vielleicht bist du aber auch heute hier und bist für jemand anderen der Feind. Kontrahent und du weißt es gar nicht. Und du wiederum bist angewiesen darauf, dass man dir vergibt, dass Jesus dir vergibt. Und wenn du gerade heute hier bist und ich lade uns da ein, einfach kurz die Augen zu schließen und in so einen Gebetsmoment zu gehen. Wenn du heute hier bist und es fällt dir schwer hinzuschauen, weil er oder sie dir so ein Unrecht angetan haben. Und du sagst so wie in deinem Herzen, aber Benjamin, du weißt ja nicht, was er oder sie getan haben. Und das stimmt, ich weiß es nicht. Das stimmt. Aber ich weiß oder ich bin überzeugt von dem, was Jesus für dich getan hat. Und dass auch dieser Vergebungsschritt heute Morgen nicht etwas ist, was du aus eigener Kraft tun musst, sondern wo Jesus an deiner Seite steht. Und dir zuspricht, du kannst es, du schaffst es. Aber geh den Schritt raus aus dem Gefängnis der Unvergebenheit, raus aus dem Gefängnis der Bitterkeit, weil Bitterkeit ist ansteckend, so wie Hass ansteckend ist und es betrübt und zerstört all deine Beziehungen, all dein Umfeld und du erntest im Endeffekt dann auch noch on top das, was du damit sehst. Weil es schwierig ist, mit dir umzugehen, wenn du so festhältst an dem und eigentlich damit auch Mauern aufziehst. Und du wünschst dir so sehr, du bist heute hier im Saal und du wünschst dir nichts sehnlicher als Herzensverbindung mit Menschen. Du wünschst dir nichts sehnlicher als Intimität, gute Freunde, eine gute Familie, Und weißt du, was da zwischen dem steht? Es ist das Unrecht, was dir widerfahren ist oder das du noch nicht vergeben hast. Der Täter oder die Täterin, wo du heute Morgen eingeladen bist, ihr zu vergeben. Und vielleicht öffnet das auch einen Heilungsprozess, wo ich dich auch einladen möchte, je nachdem, was du erlebt hast, auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um einen Weg der Heilung zu beginnen, okay? Weil es weh tut. Es tut weh, hinzuschauen, aber es ist heilsam, hinzuschauen. Und ich lade dich da ein, da an deinem Platz jetzt zu beten. Und ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist dir schon während der Predigt was aufgezeigt hat, wo du im offenen Konflikt stehst mit einer Person, wo du noch nicht vergeben hast. Und vergeben, versöhnen und vertrauen, das sind auch drei verschiedene Paar Schuhe. Ich habe da mal eine Predigt letztes Jahr im Dezember dazu gehalten. Vergeben heißt nicht, dass du dieser Person automatisch wieder Vertrauen schenken musst oder dich gleich versöhnen musst, weil Versöhnung braucht beide Parteien. Aber Vergebung heißt, du machst den ersten Schritt in deine persönliche Freiheit. Und das wünsche ich dir heute Morgen. Das wünsche ich dir so sehr heute Morgen. Und wenn du heute hier bist und du kannst schon beten an deinem Platz und wirklich das Unrecht benennen und um Vergebung und Vergebung aussprechen und segnen, geh ins Segnen hinein. Geh ins Segnen hinein. Aber auch wenn du heute hier bist und da ist kein Friede zwischen dir und Gott, heute ist der Tag, wo du dein Herz aufmachen kannst und sagen kannst, Jesus, hier bin ich. Ich habe es verstanden, Jesus. Auf eigene Faust, es klappt eigentlich nicht. Ich brauche dich. Dann sag ihm das jetzt an deinem Platz. Mach dein Herz auf. Bitt ihn auch um Vergebung, wo du auch ganz bewusst dich gegen ihn entschieden hast. Wo du eigentlich wusstest, das ist nicht ein Reich Gottes wert. Leg ihm das hin, bekenne es. Lass uns in so einer Gebetsatmosphäre verweilen für einen kurzen Augenblick. Ich empfinde wirklich, dass hier Jesus dich an der Hand nehmen möchte und in die Freiheit führen möchte. Raus aus dem Gefängnis der Unvergebenheit. Raus. Jesus. Jesus, wir wollen diesem Tag Bedeutung geben, indem wir ernst nehmen, was du gerade tust in unseren Herzen. Wir wollen dein Wort nicht vorbeiziehen lassen, weil du uns Momente gibst, Opportunities, Weggabelungen, wo wir wissen, für den Moment jetzt gerade mag es vielleicht nur eine Entscheidung sein. Aber morgen, übermorgen, in einem Monat bist du an einem anderen Ort, je nachdem, wie du dich heute entschieden hast. Das ist die Kraft des freien Willens. Das ist die Kraft von Entscheidungen, die du treffen kannst. Es ist die Kraft der Vergebung, dass du einen Heilungsprozess starten kannst. Und Jesus, ich bete da jetzt, dass du hier im Raum, aber auch am Livestream ganz stark kommst mit diesem Geist der Versöhnung. Und dass du uns an allererster Stelle mit dir neu versöhnst. Dass wir wirklich, so wie wir es gesungen haben heute, mutig und freien Zugang haben dürfen in deine Gegenwart. Weil du ein für alle Mal am Kreuz von Golgatha mit deinem Blut und durch deinen Tod uns vergeben hast, uns freigekauft hast. Empfang das, empfange das jetzt, diese Gnade. Und wir wollen aber auch Vergebung aussprechen gegenüber unseren Feinden. Oh, wir wollen uns hier lösen in deinem Namen von dem Unrecht und von diesen Personen auch. Und ich bete, hilf, das Unrecht nicht schön zu reden, sondern es ungefiltert vor dir zu benennen. Hilf uns aber auch, sie zu segnen, die uns Unrecht getan haben. Und vor allem wollen wir, da wo Hass ist, da wo Bitterkeit ist, sie dir jetzt geben und sagen, mach unser Herz weich. Mach es beziehungsfähig. Das kannst nur du, Jesus.